Bald ist es wieder soweit und für viele geht das große Kleben los, denn die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2022 in Katar steht an. Eines vorweg, die Kontroversen um dieses Turnier werde ich in diesem Podcast nicht behandeln. Stattdessen soll es um das italienische Unternehmen Panini gehen, das seit über 60 Jahren für seine Sammelalben und die dazugehörigen Aufkleber bekannt ist, die besonders bei großen Fußballturnieren großen Anklang finden. Ich persönlich habe nur eines dieser Hefte voll bekommen, das Panini-Sammelalbum zur Fußball-WM 2006. Auch wenn es vom ganzen Blättern etwas lediert ist, bin ich sehr stolz drauf und noch heute versetzt mich das Durchblättern dieses Heftes in die Nostalgie und einen Fußballsommer im Jahr 2006. Wie Panini es geschafft hat, eine solche Faszination um die Klebebilder zu schaffen, welchen Anteil am Erfolg die Verpackungsmaschine Fifimatic hat und warum es als Sammler am klügsten ist, sich direkt ein ganzes Display und keine einzelnen Packungen zu kaufen. Hört ihr jetzt in Folge 14 von Unternehmen dieser Welt. Panini, das Unternehmen hinter den Sammelbildern. Die Wurzeln von Panini reichen zurück bis ins Jahr 1945, als Veronica Panini in der Altstadt von Modena im Norden Italiens einen Zeitungsstand kauft. Die Familie kann von diesem leben, aber das Geschäft ist mühselig, so dass Veronicas Söhne Benito und Giuseppe sich nach einer neuen Geschäftsidee umsehen. 1960 ist es dann soweit und die Brüder wechseln die Seite, als sie einen Zeitschriftenverlag eröffnen. Doch damit nicht genug. Noch im gleichen Jahr kaufen sie einer Firma aus Mailand eine Sammlung von Sammelbildern ab, die das Unternehmen nicht verkaufen konnte. Ihre Idee? Sie verkaufen die Bilder in Zweierpackungen für je 10 Lire, was heute um die 4 Cent wären. Die Aktion stellt sich als ein riesiger Erfolg heraus. So werden noch im selben Jahr rund 3 Millionen der Päckchen verkauft. Benito und Giuseppe wittern daraufhin ihre Chance und gründen 1961 in ihrer Heimatstadt Modena Panini, um fortan selber Sammelbilder herzustellen und diese zu vertreiben. Ihre ersten Motive zeigen Blumenbilder, die in Sammelalben geklebt werden können. Damals jedoch tatsächlich noch mit Kleber. Der selbstklebende Sticker war nämlich noch nicht erfunden. Und auch wenn die Verkäufe mit 15 Millionen Verpackungen zufriedenstellend sind, so stellen die Brüder fest, dass die Motive nicht für das Sammelfieber sorgen, was sie entfachen wollen. Aber bald darauf entsteht das erste Panini-Sammelalbum mit einem Thema, was die Firma bis in die Gegenwart begleitet und Panini zum Welterfolg verhelfen wird. Das erste Sammelalbum mit italienischen Fußballmannschaften wird 1963 herausgebracht und die 90 Sammelbilder, die für ein vollständiges Sammelalbum benötigt werden, verkaufen sich über 29 Millionen Mal. Doch ein Problem birgt die hohe Nachfrage, denn bisher werden die Sticker im Hause Panini per Handarbeit produziert, was zum einen zu sehr hohen Aufwänden führt, aber vor allem zu Fehlern. Denn zum Mischen der Bilder verwendet man einfach ein großes Butterfass. Sammler erhalten dadurch nicht selten zweimal den gleichen Sticker in einer Packung. Das Sammelbilderproblem, welches sich mit der Frage beschäftigt, wie viele Bilder einer Sammelbildserie zu kaufen sind, um ein Sammelalbum vervollständigen zu können, wird als Folge hieraus erstmals thematisiert. Die Lösung für das Problem wird 1970 von Umberto Panini vorgestellt. Eine automatische Packmaschine, die den Namen Fifimatic trägt. Diese Maschine hat es in sich und wird fortan das Herzstück vom Erfolg Paninis. Das System der Fifimatic ist sehr ausgeklügelt und komplex und erst im Jahr 2014 wurden erstmals Filmaufnahmen sowie das Patent veröffentlicht, sodass auch Außenstehende einen Einblick in die Technik erhalten konnten. Die Technik der Fifimatic wurde dann 2016 ausgiebig im Zuge eines Jugendforschprojektes analysiert und evaluiert. Den Artikel verlinke ich in den Shownotes dieser Episode. Für den Podcast beschränke ich mich auf die wichtigsten Befunde, die ein Verständnis dafür geben sollen, warum die Fifimatic und das Konzept von dieser Panini hat groß werden lassen. Dazu einmal folgendes Gedankenspiel. Wie schafft es Panini, zwei sich eigentlich widersprechende Ziele unter einen Hut zu bekommen? Einerseits verspricht der Hersteller, dass in einem Päckchen niemals doppelte Kleber vorkommen, andererseits, dass alle Bilder zufällig, das heißt gleich verteilt vorkommen. Dies entspricht ziehen ohne zurücklegen. Wie kann er das also praktisch umsetzen? Nun, wenn alle Bilder gut durchgemischt würden, könnte man nicht sicherstellen, dass in Päckchen keine Doppelten vorkommen. Oder man müsste dies mühsam nachträglich kontrollieren, Bei 8 bis 10 Millionen Päckchen, die beispielsweise zur Fußball-WM 2018 täglich produziert worden sind, ist das nicht vorstellbar. Wie also löst Panini dieses Unterfangen? Die Studie konnte hierzu sowohl statistisch als auch analytisch nachweisen, dass insbesondere die klassische Annahme der Zufälligkeit bzw. Unabhängigkeit in der Praxis nicht erfüllt ist. So kommen beim Panini-EM-Album 2016 mindestens 6000 Mal weniger Möglichkeiten für das Päckchen vor als bei zufälliger Mischung. Diese Abweichungen werden vom Hersteller auch teilweise eingeräumt. Zum Beispiel ist es bei manchen Serien gewollt, dass in den Displays keine doppelten Aufkleber vorkommen. Damit sind die Ergebnisse des klassischen Sammelbilderproblems in der Praxis nicht mehr gültig. Denn es kommen beim Kauf von Displays wesentlich weniger Doppelte vor, als von der Theorie vorhergesagt. Ein Sammler, der seine Päckchen mehr oder weniger einzeln am Kiosk kauft, wird diesen Effekt allerdings nicht bemerken. Dies bedeutet, dass kein Betrug durch Panini vorliegt, wie häufig in den Medien behauptet, sondern sogar eine systematische Bevorteilung der Sammler durch den Hersteller. Dieser Effekt ist allerdings nur beim Kauf eines einzigen Displays wirksam. Beim Kauf eines zweiten Displays besteht ein hohes Risiko, viele Doppelte zu bekommen. Diese soeben beschriebene Systematik wurde 1970 eingeführt und hat sich seither kaum verändert. Die Fifimatic bringt aber nicht nur eine Neuerung, was das Mischen der Sticker anbelangt. Die Maschine ermöglicht außerdem das Herstellen der selbstklebenden Sticker, was das Anbringen im Sammelalbum sehr viel einfacher macht. Mit der neuen Technik im Gepäck begibt sich Panini ab 1970 auf die internationale Bühne, als man eine Zusammenarbeit mit der FIFA abschließt, um sich die Exklusivrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft zu sichern. Kein Wettbewerber darf in der Folge ein Sammelalbum zu diesem Großturnier anbieten. Panini hingegen veröffentlicht dank der Rechte 1970 ein Album zur Fußball-Weltmeisterschaft mit Platz für 288 Sticker. Außerdem werden zum ersten Mal mehrsprachige Bildunterschriften verwendet, um die Aufkleber auch außerhalb Italiens zu verkaufen. Dank weiterer Lizenzverträge mit großen Fußballligen kann man zudem im Laufe der 70er Jahre in neue Märkte wie Großbritannien vordringen. So gelingt es, einen Vertriebsvertrag mit dem damals meistverkauften britischen Fußballwochenmagazin namens Shoot abzuschließen. Das Magazin hat eine Auflage von Hunderttausenden von Zeitschriften. All diesen Zeitschriften wird dann einmalig ein Panini-Sammelalbum zum Saisonstart mitsamt einem Sticker-Startpaket beigelegt. Das Album gelingt so direkt in die Hände der Zielgruppe. Dank kluger Strategien findet Paninis Erfolg auch in den nächsten Jahren kein Ende. Ganz im Gegenteil, die verstärkte Internationalisierung, die neben Europa vor allem in Lateinamerika stattfindet, lässt das Unternehmen weiter wachsen. Doch mit dem Erfolg kommen auch Neider. Ganz konkret in Form von Robert Maxwell, der gegen Ende der 1980er Jahre ein Verlags- und Medienimperium besitzt, zu dem einige sehr auflagenstarke Zeitungen wie der Daily Mirror in Großbritannien oder die Daily News in den USA gehören. Seine Versuche, ein eigenes Stickergeschäft über den Daily Mirror zu betreiben, misslingen, unter anderem aufgrund von weitaus geringerer Qualität. Und was macht man gerne in der Welt der Wirtschaft, wenn man Geld, aber keine eigenen Kompetenzen hat? Man kauft sich diese einfach. Und so kauft Maxwell 1988 Panini für knapp 100 Millionen Pfund. Doch es gibt ein Problem bei der Übernahme. Denn Maxwells Unternehmen hat zu diesem Zeitpunkt bereits hohe Schulden. Die guten Einnahmen von Panini werden in der Folge genutzt, um andere schwächelnde Geschäftsbereiche zu stützen. Was dazu führt, dass zu wenig in die Marke investiert wird und der Ruf von Panini sinkt. Mit dem Tod von Robert Maxwell, der 1991 auf nicht geklärte Weise von seiner Yacht verschwindet und später in der Nähe von Teneriffa nackt aus dem Meer geborgen wird, offenbart sich bei seinem Konzern ein Schuldenberg von heute umgerechnet rund 3,35 Milliarden Euro. Panini wird daraufhin von der De Agostini Publishing Group übernommen. Doch zu diesem Zeitpunkt ist es bereits zu spät. Paninis Hauptkonkurrent Topps, der aus den USA stammt, ist es gelungen, die Lizenz für die 1982 eingeführte Premier League zu erhalten, sodass die Einnahmen von Panini in Großbritannien, einem der größten Märkte, vorerst zurückgehen. Ganz bitter ist dabei, dass Topps bei dem Lizenzeinkauf mit Merlin zusammenarbeitet. Merlin wurde kurz zuvor von zwei Ex-Panini-Mitarbeitern gegründet, die mit der Unternehmensführung unzufrieden waren. Als Folge des Inhaberwechsels stehen bei Panini erst einmal andere Zeiten an. Das Unternehmen wird zwischen 1992 bis 1994 saniert und von der De Agostini Publishing Group für einen Verkauf vorbereitet, der bereits 1994 ansteht. In diesem Jahr wird Panini von der US-amerikanischen Marvel Entertainment Group übernommen. Im Zuge der Übernahme beginnt Panini damit, ein weiteres Standbein aufzubauen. Insbesondere um die Abhängigkeit vom Stickergeschäft zu verringern. Und so wird 1994 der Comic- und Verlagsbereich gegründet, bei dem bald darauf Superheldencomics mit Spider-Man, Hulk oder Iron Man gedruckt und verkauft werden. Doch auch diese Übernahme ist nur von kurzer Dauer. Denn bereits 1999 steht Panini wieder zum Verkauf. Die italienische Findeldo SPA übernimmt daraufhin Panini. Dies sollte jedoch vorerst die letzte Übernahme sein. Ab den 2000ern besinnt man sich dann vor allem auf das Kerngeschäft, der Sammelalben und Sticker. Dank der weiterhin guten Beziehungen zu Marvel behält man jedoch auch die Lizenzen für die Comics mit den Superhelden. Durch die Übernahme des in Stuttgart ansässigen Dino Entertainment Verlags im Jahr 2003 wird Panini zudem zum zweitgrößten Jugendbuchverlag in Europa. Der Umsatz beträgt zu dieser Zeit allein in Deutschland um die 50 Millionen Euro. Global hält sich die Panini-Gruppe bedeckt, was den Umsatz anbelangt. Man kann aber zu diesem Zeitpunkt von einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag ausgehen. Umsatztreiber ist und bleibt aber vor allem der Fußball und damit auch die großen Turniere. Wie wichtig die großen Turniere wie die Europameisterschaft, die Copa America und allen voran die Fußball-WM sind, zeigt sich auch darin, dass Panini eine eigene Taskforce zusammenstellt, die sich Wochen vorher nur damit beschäftigt, den richtigen Turnierkader der teilnehmenden Nationalmannschaften ausfindig zu machen. Schließlich sind die Hefte nicht erst zum Turnierstart, sondern bereits einige Wochen zuvor im Handel erhältlich. Ein Kader, der dann lediglich zu 40% mit dem richtigen Kader übereinstimmt, wäre fatal. Aber Panini hatte hier durchaus eine hohe Trefferquote. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch immer wieder Überraschungen bei den Spielern, die dann nicht im Heft vorzufinden sind. Aber auch wenn einmal ein Spieler von einer Mannschaft fehlt, ist der Hype um die Sticker ungebrochen. So erwirtschafteten die insgesamt 750 Mitarbeiter der Panini-Gruppe 2009 einen Umsatz von über 620 Millionen Euro. Dies gelingt dank der Verkäufe in über 100 Länder. Panini ist damit der Weltmarktführer im Bereich für Sammlerstücke und der führende multinationale Verleger von Comics, Kinderzeitschriften und Mangas in Europa und Lateinamerika. Die Panini-Gruppe unterhält zu diesem Zeitpunkt 11 ausländische Tochtergesellschaften, die sich um 4 Hauptgeschäftsbereiche kümmern. Hierzu gehören Sammlerstücke, also vor allem das Geschäft mit den Stickern, das Publishing von Comics, Büchern und Zeitschriften, die Distribution unter anderem in eigene Comicläden in Italien und das Angebot neuer Medien wie der Entwicklung und Durchführung von multimedialen Projekten wie beispielsweise Online-Sammelalben. Und wenn wir gerade bei digitalen Medien sind, mit der zunehmenden Nutzung von den digitalen Medien und hier insbesondere Videospielen und sozialen Medien, könnte man nun meinen, dass Panini zunehmend mit Umsatzeinbußen zu kämpfen hat, da das analoge Sammeln nicht mehr in die digitale Zeit passt. Doch das Gegenteil ist der Fall. So schafft es das italienische Unternehmen, die Bestandskunden weiterhin mit den Sammelalben zu faszinieren und sich in den sozialen Netzwerken so zu positionieren, als dass auch die jüngere Generation gerne zum Panini-Heft greift und drauf lossammelt. Doch warum sind Menschen bereit, 1 Euro für 5 Sticker auszugeben, was im diesjährigen Panini-WM-Sammelalbum mit seinen 670 Stickern zu Kosten von minimal 134 Euro führen würde? Hierbei möchte ich kurz erwähnen, dass Erhebungen bei letzten Großturnieren bereits gezeigt haben, dass im Durchschnitt eher mit Kosten in Richtung der 300 Euro auszugehen ist. Vorausgesetzt, man ist bereit, Sticker zu tauschen sowie am Ende nachzubestellen. Wer hingegen ausschließlich und alleine Einzelpackungen und kein Display zum Sammelstart kauft, sollte eher mit Kosten in Höhe von über 900 Euro rechnen. Dies konnte in Statistiken bewiesen werden. Und damit zurück zur Ausgangsfrage. Wie schafft es Panini, die Begeisterung für das Sammeln über Generationen hinweg aufrechtzuerhalten? Nun, als ersten Faktor haben wir mit Sicherheit die Nostalgie. So gibt es bei der Fußball-Weltmeisterschaft unzählige Erwachsene, die die Sticker sammeln, weil sie sich damit an España 82 oder Mexiko 86 erinnern und ihre Kindheit durch das Sammeln wieder aufleben lassen. Als weiterer Faktor kann der IKEA-Effekt gesehen werden. Dieser Begriff aus der Verhaltensökonomik beschreibt den eigenen Zuwachs an Wertschätzung gegenüber selbst entworfenen oder zumindest selbst zusammengebauten Dingen. Was IKEA sich bei seinen Möbeln zunutze macht, macht Panini bei seinen Sammelalben. Der dritte Faktor ist das Glücksspiel, welches mit dem Öffnen einer jeden Stickerpackung einhergeht. Die Hörer, die in den letzten Wochen das Videospiel FIFA 23 verfolgt haben, werden es auch von dort mitbekommen haben. Hier geben Spieler der Fußballsimulation nicht selten vierstellige Summen aus, um ihr Traumteam zusammenzustellen. Das Öffnen sogenannter Packs mit Spielern, was dem Öffnen der Panini-Sticker-Packungen gleichkommt, erzeugt hier das gleiche Gefühl wie beim Glücksspiel. Diese Faszination wurde bereits häufiger in Studien kritisiert, da es dem richtigen Glücksspiel gleichkommt, jedoch ohne Altersbeschränkung verfügbar ist. Grund für das Suchtpotenzial ist der Belohnungseffekt gepaart mit der Neugier, den das Gehirn mit dem Öffnen einer jeden Packung erfährt. Damit einhergehend nutzt Panini einen weiteren Effekt. Man verkauft die Packungen in kleinen Tranchen. Eine Packung mit 5 Stickern wird in diesem Jahr 1 Euro kosten. Und klar, man ist sparsam, aber 1 Euro hat man immer mal. Aber genau das ist es. Würde man die Ausgabenhöhe einer 2- oder gar 3-stelligen Summe für Sticker sehen, würde man das ganze Sammeln viel mehr in Frage stellen. Doch Kleinstbeträge unterschlägt das Gehirn oft, wenn man nicht unbedingt Buch darüber führt. Dieses Quartett von Faktoren sorgt letztlich dafür, dass Panini seit dem Bestehen um die 25 Milliarden Stickerpackungen in mittlerweile über 130 Länder der Welt verkauft hat. 2021 konnten 1000 Mitarbeiter damit einen Umsatzrekord von ca. 800 Millionen Euro erwirtschaften, wovon der größte Teil aus Lateinamerika stammt. Von einem noch höheren Umsatz in diesem Kalenderjahr kann fest ausgegangen werden. Schließlich gab es in diesem Sommer bereits die Fußball-Europameisterschaft der Frauen und im Winter folgt die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren. Beide Turniere wurden bzw. werden mit einem Panini-Sticker-Album begleitet. Aber nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die Zukunft ist Panini dank seiner hohen Bekanntheit, der Qualität, die man mit der Marke in Verbindung bringt und der Diversifikation des Unternehmens gut aufgestellt. Zudem sorgen digitale Produkte, wie beispielsweise das digitale Panini-Sticker-Album, welches zur WM 2018 erschienen ist und vermutlich auch in diesem Jahr wieder verfügbar sein wird, dafür, dass man mit der Zeit geht. Doch es gibt auch Niederlagen. So konnte das italienische Unternehmen zwar dank Lizenzen für die NBA, NFL und auch der UFC weitere Marktanteile in den USA, dem größten Markt für Collectibles, gewinnen, doch der amerikanische Wettbewerber Topps hat Panini quasi im gleichen Zug die seit 1980 bestehende Exklusivpartnerschaft mit dem europäischen Fußballverband UEFA abgenommen. Das heißt, dass es für die Fußball-Europameisterschaften 2024 und 2028 keine Panini, sondern Topps-Sammelalben geben wird. Die Zukunft von Panini bleibt damit weiterhin spannend. Die Lizenzvergabe wird dabei mit Sicherheit eine immer größere Rolle spielen. Und nun entschuldigt mich. Ich muss nochmal kurz zum Kiosk meines Vertrauens, um mir für 3 Euro ein paar Fußballsticker zu kaufen. Also, macht's gut! Das war Folge 14 von Unternehmen dieser Welt. Panini, das Unternehmen hinter den Sammelbildern. Die Recherche dieser Folge erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Die Podcast-Serie Unternehmen dieser Welt erscheint alle 2 Wochen mittwochs auf Spotify, Apple Podcast, Podimo und weiteren gängigen Podcast-Kanälen. Euch hat der Podcast gefallen? Dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt den Podcast weiter. Für Anregungen, Feedback oder Ideen nutzt die E-Mail-Adresse in den Shownotes oder kontaktiert mich auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.